Weltbeweger.
Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit.
Herzlich willkommen zum Podcast der Allianz Mission. Ich habe heute die Wiebke bei mir und wir sprechen über moderne Armutsbekämpfung. Wiebke, stell dich gerne einfach einmal kurz vor. Was machst du? Wer bist du?
Ja, hallo erstmal, genau. Hi Evelyn, schön, sich mit dir unterhalten zu können. Das finde ich auch mal richtig schön. Thema, natürlich spannend. Ich bin die Wiebke Schmidt-Holzhüter mit Nachnamen und ich bin im ersten Beruf Ergotherapeutin. Ein Beruf, der weiß, wie das Leben so funktioniert, finde ich immer. Und da bin ich dankbar, dass ich das gelernt habe. Und dann hatte ich aber noch die Chance, 6 Jahre Theologie zu studieren und meinen Masters of Theology in Belgien zu absolvieren. Und das ist natürlich auch ein großes Geschenk, dass ich so eintauchen konnte in der Theologie. Und was mache ich jetzt? Seit 2003 bin ich auf den Philippinen. Und als ich da ausgereist bin, habe ich eigentlich gedacht, mit Armut habe ich eher wahrscheinlich oder hoffentlich nicht so viel zu tun, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Da hatte ich irgendwie Schiss und konnte mir einfach gar nicht vorstellen, was es bedeutet, wirklich unter der armen Bevölkerungsschicht zu arbeiten, und habe dann so ein bisschen insgeheim gehofft, ich mache mehr so theologische Ausbildung, Studentenarbeit, und damit habe ich auch angefangen. Aber so nach und nach hat Gott mich so reingezogen in die Arbeit mit den Armen, und ich bin ihm da unendlich dankbar für, weil ich das von Herzen gern mache. Und deswegen sieht jetzt mein Alltag wirklich mehr so aus, oder meine Arbeit auf den Philippinen. Das hat natürlich auch ganz unterschiedliche Phasen über die letzten 21 Jahre. Aber ich liebe es inzwischen, mit den Armen zusammen zu sein oder etwas auch gemeinsam mit ihnen zu entdecken. Und so freue ich mich super dran, dass ich zum Beispiel in unserem Straßenkinderprojekt involviert sein kann, sowohl strategisch als auch hin und wieder mal, inzwischen weniger, aber früher mehr so hands-on, und dazu beitragen kann, dass Kinder in armen Vierteln Bildung bekommen. Ich bin super froh, dass wir für Studenten, die aus nicht guten Situationen kommen, Bildung anbieten können. Und da konnte ich auch lange mit beteiligt sein, bin so am Rande immer noch. Ich besuche unendlich gerne Leute in ihren Hütten und rede mit ihnen über das Leben und über Jesus und wie das zusammenhängt. Und freue mich dran, wirklich so, also das macht mir überhaupt nichts mehr. Das hat Gott einfach geschenkt.
Schön.
Ich ganz im Gegenteil, ich liebe es, genau. Und deswegen, ja, ist das schon eigentlich mein Hauptschwerpunkt geworden. Armutsbekämpfung oder Leben mit Armen teilen und auch zu gucken, wo können wir da Potenzial heben, wo gibt es Möglichkeiten für sie, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Besonders Kinder, aber auch Familien, Erwachsene. Gemeindegründung unter den Armen ist auch noch ein Teil vom Leben, da involviert zu sein und auch da zu sehen, wo wir gar nicht sozialdiakonisch unterwegs sind, was ja die anderen Arbeiten, die ich jetzt aufgezählt habe, eher sind. Aber da, wo es jetzt nicht, überhaupt nicht, ist natürlich auch Quatsch, aber nicht vorwiegend um sozialdiakonische Arbeit geht, zu sehen, wie Jesus da ins Leben kommt und wirklich Leben verändert, gerade bei denen, die am schlechtesten dran sind. Ja, da bin ich jetzt sehr engagiert und involviert, und es macht mir Spaß.
Wow, das klingt nach richtig vielen Bereichen und auch vielen Erfahrungen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch erstmal überfordernd ist, so viel Armut zu sehen. Deswegen vielleicht am Anfang die Frage, du hast gerade gesagt, du hattest ein bisschen Angst davor, dich mit der armen Bevölkerung auseinanderzusetzen. Wovor genau hattest du Angst, und ist die Befürchtung eingetroffen oder nicht?
Wow, das ist echt eine gute Frage, weil ganz genau erinnern tue ich mich jetzt kaum noch, wovor ich genau Angst hatte. Aber ich glaube, ich bin schon sensibel und sehr empathisch. Und es war schon auch wirklich eine Befürchtung, dass mich das einfach emotional überfordert. Und auch, ich sag's jetzt mal, das hört sich jetzt echt krass an, aber auch so ein gewisser Ekel, sage ich jetzt mal, so wirklich da irgendwo unterwegs zu sein, wo es sehr dreckig ist und schlecht riecht. Und ich auch, also das ist so die Seite. Und dann auch eine ganz große Unbeholfenheit. Also ich hatte einfach Angst, dass ich denen überhaupt nicht gerecht werden kann. Das ist vielleicht das, was am meisten immer wieder eintrifft, dass ich denke, boah, die haben so viel mehr Lebenskompetenz, als ich das habe. Wer bin ich denn jetzt hier, dass ich daherkomme? Aber diese ersten zwei Punkte, die hat Jesus wirklich
Wow,
so
das
nach und nach, und das ist ja auch so cool an Jesus, der überfordert uns ja nicht einfach, sondern der hat mich ja da so nach und nach angeführt und hat mir auch tolle Filipinos an die Seite gestellt, die da mich mit reingenommen haben und von denen ich ganz viel lernen konnte. Und das war natürlich einfach supi. Und so hat Gott mich da reingeführt. Dieses, kann ich denen gerecht werden, diese Frage, die stelle ich in unterschiedlichen Kontexten immer und immer wieder und bin so dankbar, dass ich halt auch jede Menge von denen lernen kann.
Wow, war da eine bestimmte Person, die dich da am Anfang so mit reingenommen hat? Also wenn du mit einem anderen Ziel da warst, wie war das da reinzukommen für dich?
Also ein wichtiger Punkt war, dass ich tatsächlich angefangen habe, an unserem theologischen College zu unterrichten. Und diese Studenten kommen auch alle, oder ja, doch, kommen aus der Armut. Und die habe ich dann nach und nach mehr kennengelernt und habe die dann auch mal besucht. Und dann war da schon eine andere Beziehung zu da. Und dann war das sehr viel natürlicher als jetzt irgendwie. Man ist jetzt irgendwo im Armenviertel unterwegs und kennt niemand und das ist ja auch sehr strange. Aber dadurch, dass ich dann schon diese Beziehung hatte und das Leben dann verknüpfen konnte, auch mit dem Unterricht und so, das hat mir sehr viel geholfen. Und auch der Pastor in der Gemeinde, wo ich mein Gemeindepraktikum gemacht habe, der hat mich auch einfach um jede Bibelstunde mitgeschleppt und das war immer für mich richtig, oh nein, was passiert jetzt? Richtig verängstigend am Anfang, aber ziemlich zügig habe ich gemerkt, hey, das sind total tolle Leute und da steckt so viel drin, auch Lebensfreude erstaunlicherweise, dass diese Schwere, vor der ich so Angst hatte, dass ich da zusammenbreche an Empathie, die Schwere ist da, das ist außer Frage, aber Filipinos sind ja außerordentlich begabt. Das Leben zu leben und auch den Moment zu genießen und fröhlich zu sein. Und das hat mir dann auch unglaublich geholfen, mich dem mehr zu öffnen und zu sagen, hey, nur Mut, du darfst da rein und du darfst da reingucken und das ist in Ordnung. Und ich hatte noch eine Mitbewohnerin am Anfang, eine OMF-Missionarin tatsächlich, die auch sehr stark in der im Dienst unter Armen beschäftigt war und die hat mich auch hin und wieder mal mitgenommen und da habe ich einfach meine Berührungsängste verloren.
Auch richtig wertvoll. Also ich kann mir
Sehr.
vorstellen, dass gerade wenn man irgendwie in so einen komplett anderen Kontext reinkommt, das so wertvoll ist, einfach Leute an seiner Seite zu haben.
Ja, genau. Ja.
Was würdest du denn sagen, was zur Armutsbekämpfung dazugehört? Also was sind für dich wichtige Punkte?
Das ist natürlich jetzt gleich eine riesige Frage, Evelyn. Aber ich glaube, dass als allererstes gehört dazu, Armut überhaupt tiefer zu verstehen oder verstehen zu wollen. Es geht ja nicht darum, dass Leute nur finanziell schlechter dastehen, sondern Armut, das habe ich einfach immer mehr gelernt, ist ein ganzes Lebenssystem. Das ist keine Perspektive haben, sich ausgeliefert fühlen, dieses Gefühl von gar keiner Selbstwirksamkeit, Abhängigkeit, ein Abhängigkeitsgefühl, abhängig zu sein von anderen. Ich hatte mal eine sehr, 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 sehr arme Frau, die sagte mal zu mir, da haben wir gar nicht über Armutsbekämpfung gesprochen, aber die erklärte mir ihr Leben mal damit, dass sie sagte, ich bin wie so ein alter Autoreifen, der liegt irgendwo am Straßenrand und wo der liegt, da bin ich und vielleicht kommt irgendjemand mal daher und den stört dieser Autoreifen und dann hebt er ihn auf und schubst ihn an, damit er weiterkullert und da, wo er hinfällt, da bin ich dann auch wieder. Also es ist wie so ein, ich habe gar keinen Einfluss auf mein Leben. Ich muss einfach nehmen, was ich kriege. Und diesen ganzen Komplex zu verstehen und sich darauf einzulassen. Also da nicht jetzt gleich als gebildeter oder finanziell besser dastehende Person oder als jemand, die jetzt kommt und sagt, ich bin ja jetzt hier, um Armutsbekämpfung zu machen oder so, da nicht daherzukommen und zu sagen, oh, ich weiß jetzt schnelle Antworten oder ich habe da die Lösung XYZ für dich, sondern erstmal mit den Leuten zu sein, also wirklich bei ihnen zu sein und Lebenssysteme zu verstehen. Ich würde sagen, das ist das Allerwichtigste am Anfang. Ich weiß jetzt nicht, ob das die an eine Antwort ist oder die richtige Richtung nimmt, meine Antwort, oder ob du jetzt lieber erstens, zweitens, drittens haben wolltest, aber ich glaube, dass das so für mich total, also das habe ich wirklich auch gelernt, auch von meinen philippinischen Geschwistern, ja, wie viel Zeit die sich nehmen, mit den Leuten zu sein und hinzuhören, Lebensgeschichten zu teilen, mit ihnen zu weinen, sie zu ermutigen. Und gar nicht erstmal zu sagen, oh, jetzt hast du ein medizinisches Problem, warte mal, da ziehen wir jetzt erstmal die Geldbeutel und klären das, sondern gemeinsam sich ins Leid zu stellen. Ich glaube, das ist richtig wichtig. Und dass wir dann natürlich den Menschen als ganzheitliche Person sehen und alle Lebensbereiche in der Armutsbekämpfung dazugehören, eben weil es so ein ganzes System ist. Das halte ich auch für unglaublich wichtig. Nicht eben nur auf die finanzielle Seite oder die medizinische Seite zu gucken, sondern wo steht die Familie, auch je nach Kontext. Jetzt ist es ja in den meisten Ländern so, dass, also wir leben sehr individualistisch, aber jetzt auf den Philippinen starke Gruppenkultur. Ich kann gar nicht einer Person aus der Familie helfen. Ich muss das ganze Konstrukt sehen. Ich muss da verstehen, wie sind die unterwegs. Dieses ganzheitliche, systemische muss ich angucken und dann kann ich überlegen, wie kann ich helfen. Dass dann natürlich Finanzen, Bildung, Medizinisches, dass das alles damit reinspielt, das ist ja ungefragt so, aber ja, ich muss das ganze System sehen.
Vielleicht um ein Beispiel zu nennen, du hattest mal in der einen Move von einer Familie erzählt, wo die Mama sich nicht getraut hat, aus ihrer Hütte rauszugehen. Und die Kinder waren, glaube ich, in dem Stipendienprogramm.
Ja, richtig.
Genau, vielleicht magst du da einfach kurz mal die Situation schildern, weil ich glaube, es ist voll hilfreich, wenn man das ein bisschen anschaulich vor
Ja,
Augen hat.
genau, das ist ein gutes Beispiel, könnte ich endlose nennen, aber das ist ein gutes, genau, die Ate Bibet, die wohnt eben oder wohnt immer noch in einer sehr, sehr kleinen Hütte in einem der vielen, vielen Armenviertel. Und die war schwer traumatisiert. Ihr Mann war weg, Geld verdienen, der war meistens überhaupt nicht da. Das bisschen Geld, was er verdient hat, da hat er schon immer auch einen Teil nach Hause geschickt, aber das hat wirklich nicht für das Salz in der Suppe gereicht. Und die Ate Bibert, die hatte selber gearbeitet und war da so schwer traumatisiert worden, dass sie eben nicht mehr die Hütte verlassen hat aus Angst. Und ihre Kinder mussten jetzt irgendwie leben. Und wir konnten da jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ach, jetzt kriegen die Kinder mal das Geld und dann gehen die zur Schule und dann ist die Mutter auch wieder in Ordnung, sondern sie hatte ihre Last, in diesem ganzen Armutssystem. Die Kinder hatten ihre Last mit der Mutter zusätzlich. Das ganze Familienkonstrukt hatte ein Problem, weil der Vater weg musste, um Geld zu verdienen. Da gab es keine schnelle Lösung für dieses Problem, sondern da mussten wir erstmal hingucken und hören, wo ist sie innerlich unterwegs, was macht ihr so Angst, wie kann sie da vielleicht Heilung erfahren, wie können wir sie da unterstützen, wo können wir für sie beten, wo können wir ihr Seelsorge oder Coaching oder was immer anbieten, dass sie ihr wieder Mut macht, wie können wir die Kinder unterstützen, nicht nur indem wir sie zur Schule schicken, sondern ihnen auch Mut machen in dieser sehr komplexen Situation, dass sie weder Vater und Mutter, funktionierende Mutter noch einen Vater in der Nähe haben, damit umzugehen. Wo brauchen sie da auch mehr Unterstützung als nur schulische Unterstützung? Genau, und Gott hat das ja sehr schön dann auch geschenkt, dass wir auf den unterschiedlichen Ebenen die Familie erreichen konnten, geistlich, psychisch, psychologisch, damit ihr unterwegs sein konnten, auch mit Hilfe von anderen. Und dass sie Jesus erlebt hat und erlebt hat, wie er ihr wirklich geholfen hat, Heilung zu finden in ihren verschiedenen Traumata, die sie erlebt hatte. Aber da gab es eben nicht, da gab es keine schnelle Lösung. Und letztlich, jetzt ist sie eine Säule in der Gemeinde. Total cool, aber es braucht einen langen Weg, Jahre, kann ich sagen, jahrelangen Weg. Erst haben wir die Bibelstunde vor ihrer Hütte gehalten, damit sie nur zuhören konnte. Und nach einer Weile hat sie sich dann auch mal da rausgetraut vor ihre Hütte. Und dann konnten wir auch in ihre Hütte und konnte man weiter im Gespräch sein. Und so waren das Schrittchen um Schrittchen. Aber wir mussten sie erst mal als ganze Person sehen. Und auch die Familie. Psychologisch.
Was bedeutet es für dich im Kontext von moderner Armutsbekämpfung eine ganze Person zu sehen? Also, genau.
Also es bedeutet für mich, erstens mal nicht schnell zu urteilen. Das geht ja so einfach. Wir können so schnell Urteile fällen über Leute, meinen zu verstehen, warum sie so und so sind oder warum sie das und das machen oder warum sie eben das und das nicht machen. Sondern es bedeutet für mich in moderner Armutsbekämpfung ein Verständnis davon zu haben, hier ist ein komplexes System, das ist wahrscheinlich an allen Stellen in irgendeiner Weise nicht ganz gesund. Vor allen Dingen, solange auch der Schöpfer dieser Person noch nicht wieder im Bild ist. Da ist durch unsere kaputte Welt, durch die Sünde eben nicht nur die Beziehung zu Gott kaputt, sondern die Beziehung zu mir selber, die Beziehung zu anderen Menschen, die Beziehung zu meiner Umwelt. Und das wahrzunehmen, nicht urteilen, sondern mit einer mit Hoffnung und mit einer Perspektive und zu sagen, ich gehe in diese Situation rein, möchte diesem Menschen gut tun, wohltun. So wie Jesus, ich liebe diese Geschichte von Jesus mit den 10 Aussätzigen. Jesus war ja nun Jesus und der wusste ziemlich wahrscheinlich schon, dass nicht alle da jubelnd zurückkommen würden und ihm danken würden für seine Heilung. Es hat ihn aber nicht davon abgehalten, jetzt alle 10 heil zu machen, sondern er hat alle 10 geheilt, auch wenn nur einer zurückgekommen ist. Das heißt, den Menschen zu sehen mit den Augen Gottes und mit ganz viel Liebe und zu sagen, ich wünsche und möchte dem Wohltun auf den verschiedenen Ebenen. Am allerschönsten wäre es, wenn auch diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt würde, weil dann nochmal ganz andere Art von Heilung stattfinden kann. Aber erstmal den Menschen so als wertvoll und würdig zu sehen und zu gucken, wie kann ich gemeinsam mit diesem Menschen und nicht nur für ihn überlegen, was können wir denn tun? Und das ist auch was super wichtig ist für moderne Armutsbekämpfung, meiner Meinung nach, nicht immer von außen zu kommen und für den Menschen etwas zu tun, sondern eben in diesem langsamen Prozess auch gemeinsam zu gucken, was können wir denn tun, was könntest du denn tun, was kann in deiner Familie geschehen, was gibt es für Ressourcen bei euch, die ihr nutzen könnt, die wir nutzen können, wo wir vielleicht auch was gemeinsam in den Pott schmeißen, ordentlich durchrühren und sagen, so, jetzt haben wir da was Gutes, was euch hilft, aber viel mehr mit dem Menschen unterwegs zu sein, als für die Leute unterwegs zu sein.
Wenn man moderne Armutsbekämpfung hört, was ist denn für dich so das alte Bild von Armutsbekämpfung, um dem vielleicht einfach nochmal einen Kontrast entgegenzustellen?
Ganz ehrlich, nach 21 Jahren und mit allen Fehlern, die mir und uns passieren, bin ich ganz schön vorsichtig geworden mit alter und moderner Armutsbekämpfung. Ich glaube, selbst da müssen wir super aufpassen, uns nicht zu überheben und nicht zu denken, so, wir haben es jetzt und jetzt haben wir hier den modernen Weg und er ist gut und richtig. Ich glaube schon, dass wir an manchen Stellen manches erkannt haben, was vielleicht für eine Phase nicht so gut gelaufen ist. Aber ich bin sehr vorsichtig. Ich möchte mich da nicht überheben über vieles Gute, was auch gelaufen ist, was wir vielleicht jetzt nicht mehr blicken. Und da deswegen da mit sehr viel Respekt auch umzugehen mit dem, was früher gelaufen ist. Ich glaube, was vielleicht für eine Phase, von der ich weiß, viel gelaufen ist, ist, dass man eben gedacht hat, man kann schnelle Lösungen finden. Oder wenn wir das bringen, was wir im Westen haben, dann muss es doch auch für die Armen gut werden. Ja, wenn wir jetzt doch da eine Riesenschule hinstellen, dann müssen die doch glücklich sein und dann müssen die doch die Kinder da hinschicken und dann können die sich doch nicht mehr beschweren. Aber dass da drunter schon ganz viel kaputt ist, dass da gar keine Hoffnung mehr ist, dass mein Kind in der Schule vielleicht irgendwas erreichen kann, dass ich vielleicht nicht das Frühstück habe, damit das Kind überhaupt in der Schule sein kann und so. Also so schnelle westliche Lösungen, die auch ganz viel mit viel Finanzen zusammenhingen. Ich glaube, da sind wir aktuell sensibler geworden. Trotzdem vermute ich wirklich, dass auch der alte Weg an anderen Stellen Vorteile hatte, die wir jetzt nicht haben. Also da möchte ich einfach, also da merke ich einfach, wie wir auch Fehler machen und da demütig sein will. Ich möchte gerne von dem Alten lernen und gucken, wo haben die denn auch den Mut gehabt, zum Beispiel mal reinzuklotzen, ja, und zu sagen, hey, hier muss was geschehen und jetzt machen wir auch mal. Und es hat wirklich was verändert, wo wir jetzt ganz zurückhaltend sind und vielleicht manchmal auch Gelegenheiten verstreichen lassen, wo wir durch den alten Weg wirklich Veränderungen hätten bringen können. Und wo dürfen wir aber auch uns weiterentwickeln, also weiterentwickeln, nee, streich das Wort, ist nicht weiterentwickeln, sondern wo dürfen wir das, was wir jetzt erkennen, trotzdem auch einbringen und da vielleicht an anderen Stellen gut unterwegs sein, wo es vielleicht auch mal in Phasen nicht so gut war. Und da glaube ich eben, es ist mehr, den Menschen ganzheitlich zu sehen und nicht so mit den schnellen westlichen Lösungen daherzukommen. Oder mit den schnellen Geldlösungen daherzukommen. Und auch, also vor allen Dingen Abhängigkeiten zu schaffen, ohne Ende, ja, zu sagen, ihr könnt ja nicht, deswegen kommen wir, damit werden wir die Helden und wir schütten das jetzt rein und wenn wir gehen, stehen sie genauso da wie vorher, sondern viel mehr hinzuschauen, wo können wir Potenzial entwickeln, wo können wir eben die eigenen Ressourcen nutzen, das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, das ist so wesentlich. Und das kostet aber diese langen Atem. Das geht nicht schnell und das ist unbequem. Und insofern die alte Armutsbekämpfung, ja, hat vielleicht da ein bisschen weniger Wert drauf gelegt. Und das wahrscheinlich auch nicht global oder nicht für jeden, der versucht hat, Armut zu bekämpfen. Aber wenn wir es jetzt mal so in Kategorien einteilen wollen.
Nee, ist voll wertvoll. Also ich finde den Gedanken auch sehr wertvoll, da zu sagen, nee, wir nehmen das, also da war nicht alles schlecht an dem Alten, sondern wir sind da einfach in einem, weiß nicht, wir können immer von der Geschichte lernen, können immer
Ja,
Sachen
genau.
besser machen, so.
Ja.
Voll wertvoll. In dem Buch When Helping Hurts, da geht es ja auch um Armutsbekämpfung. Da beschreiben sie ein Bild, dass Armut mehr ist als nur diese materielle Not, sondern dass das viel weiter ist, das Bild. Das hast du jetzt auch schon mehrfach angesprochen, dass es eben nicht einfach nur darum geht, da wie vielleicht zum Beispiel Geld drauf zu kippen oder so, sondern da die ganze Person zu sehen, finde ich voll wertvoll. Ich frage mich, wie die Regierung oder die Behörden das vielleicht da auf den Philippinen vielleicht auch nochmal anders sehen, einfach weil der Kontext da anders ist und in Deutschland würden wir wahrscheinlich komplett anders handeln, wenn wir irgendwie einen Slum irgendwo hätten oder so. Deswegen, wie reagiert da die Regierung auf den Philippinen oder in Manila jetzt speziell drauf?
Ja, schwierige Frage. Also erstmal, die Philippinen sind kein reiches Land, und sie haben total viele Bodenschätze und wunderschöne Natur und es gäbe sicherlich auch viele Möglichkeiten, das Land aufzubauen, aber dank vielfältiger Naturkatastrophen und Zerstörungen, die da immer wieder reinkommen, dank einer sehr unseligen Regierungszeit bis 1986, wo 30 Jahre lang wenig Entwicklung stattgefunden hat aufgrund der Regierung, wo andere Länder sich dann der globalisierenden Welt angeschlossen haben, wirtschaftlich und so weiter. Da sind die Philippinen so ein bisschen hängen geblieben und hatten nicht die Chance, sich so zu entwickeln, vielleicht wie andere Länder, zumal sie auch ein Inselstaat sind. Das macht es auch nicht leicht. Also Transport alleine ist ein riesengroßes Ding. Und es investieren nicht so unglaublich viele westliche Organisationen dort, also Firmen und so, weil ja aufgrund der Naturkatastrophen, aufgrund der mangelnden Infrastruktur, aufgrund auch vieler Korruption. Das einfach mal so, das Land ist selber nicht ein reiches Land, wirklich nicht. Und nun haben sie das Problem, dass eben auch die Bevölkerung sehr arm ist. Und ich empfinde da oft ein hilfloses Davorstehen von Seiten der Regierung. Nicht im Sinne, dass die Regierung nichts tun will, aber das ist eine so massive Armut im Land, dass sie bisher auch keine greifenden Systeme finden. Und ich würde sagen, was ich erlebe, und ich habe da sicherlich nicht den ganzen Ausschnitt, aber was ich erlebe, ist es schon so, dass zum Beispiel für die sehr Armen. Da gibt es ein gewisses Kontingent an Geld, wo sich Leute bewerben können, sodass sie monatlich praktisch ein kleines Zugeld bekommen, um zum Beispiel ihre Kinder zur Schule schicken zu können oder ja, sowas in der Art. Da gibt es ein Kontingent. Es gibt Bürgermeister, die sagen, hey, wir wissen, wir haben hier sehr viele Millionen arme Kinder, die nicht zur Schule gehen können, wenn sie keine Schuluniform haben, können sich die Bücher nicht leisten. Und die dann sagen, hey, wir wollen unsere Steuern so nutzen, dass wir zum Beispiel Bildung fördern können, indem wir Uniformen zur Verfügung stehen. Mein Eindruck ist aber leider bisher nicht, dass dieses mehr systemische Bild im Fokus ist, sondern ich habe den Eindruck, da wird eben doch sehr viel auch finanzielle Lösungen gesucht, die aber oft nicht den Kern des armen Mindsets so richtig erfassen und deswegen dann oft wieder zu neuen Problemen führen. Also das, was ich vorhin beschrieben habe, dass man in der Armut dieses Gefühl hat, ich bin ausgeliefert, ich habe keine Selbstwirksamkeit, ich kann gar keine Verantwortung tragen. Und jedes Geld, was ich habe, das greife ich und mache irgendwas schnell damit, weil vielleicht ist es morgen wieder weg. Das braucht ja eine ganz andere Art und Weise des Umgehens und nicht einfach so, jetzt gebe ich euch jeden Monat 1000 Pesos, also 15 € oder was, und damit könnt ihr jetzt vielleicht ein Kind ein bisschen besser durch die Schule bringen. Ja, das Geld ist dann oft sofort wieder weg und es kommt dem Kind gar nicht zugute, weil eben dieses ganze innere System nicht verstanden ist oder nicht beachtet wird. Von daher, ich würde nicht sagen, die Regierung versucht nichts, aber es ist eine richtig große Überforderung. Und ich glaube auch, dass jetzt nicht besonders, also ich kriege das nicht mit. Es ist schwer, das zu beurteilen, aber ich kriege nicht mit, dass wirklich intensiv geguckt wird, wie kann man eben auf moderne Art und Weise, wie können wir systemisch an dem Thema Armut arbeiten. Ist sehr begrenzt.
Ich
Und
kann.
auch mal, nur mal noch, auch was für eine Frustration in dieser Regierung sein muss, ja. Also dann hat man irgendwas aufgebaut und dann kommt der nächste Taifun und macht alles wieder platt oder die nächste Insel ist kaputt. Und das ist schon auch, also auch da bin ich vorsichtig, einfach nur zu urteilen, auch wenn ich vieles sehe, was nicht gut läuft und wo Korruption im Spiel ist und so weiter, aber trotzdem auch ein Verständnis dafür zu gewinnen. Die sind auch systemarm, sage ich mal. Weißt du, ich glaube, auch da in der Regierung ist ja so ein Gefühl, wir kommen ja nirgendwo hin, weil immer wieder werden wir kaputt gemacht. So ein Opfer, die können da nicht raus. Ja.
Jetzt gibt es ja diese theologische Richtung von wir beten einfach und wenn du fest genug glaubst, dann wird Gott dich einfach mit Reichtum beschenken. Warum funktioniert das auf den Philippinen nicht? Oder was ist dein Blick auf dieses Denken?
Also auf den Philippinen gibt es reichlich Gemeinden, die tatsächlich so ihre Theologie haben. Also das ist durchaus sehr modern, auch in Sekten. Also nicht in Sekten, sondern in Sekten. Und von daher ist es durchaus ein großes Thema. Ja, warum funktioniert das auf den Philippinen nicht? Will ich kurz zurückfragen. Kannst du mir kurz sagen, wo es denn funktioniert?
Ja, nicht an vielen Stellen. Das klingt da schon ein bisschen durch. Ich sehe das Bild ein bisschen kritisch, weil ich finde, das überstülpt irgendwie Leuten so diesen Gedanken von, du glaubst einfach nicht genug. Und deshalb,
Genau.
genau, frage ich da einfach bewusst nach, wie du dem vielleicht auch begegnest. Ja,
Also, ich glaube einfach erstmal, ich sehe in der Bibel einfach diese Theologie nicht. Also ich sehe nicht, dass das Gottes Weg ist, mit dieser Welt, die durch Sünde gefallen und kaputt ist, umzugehen. Glaub nur fest genug, dann wird alles gut. Ich erlebe das nicht. Ich glaube, dass Gott ganz viel Schönes und ganz viel Gutes schenken möchte und auch ganz viel Schönes schenkt. Aber nicht unbedingt im Sinne von Health and Wealth. Alles, also wenn du nur den richtigen Glauben hast, dann wird alles gut. Das erlebe ich einfach nicht. Ich ganz im Gegenteil staune unglaublich über das sehr, sehr feste Gottvertrauen, was gerade viele Armengeschwister haben. Und wie sie Gott erleben in aller großen Not und mit welcher Dankbarkeit sie unterwegs sind. Und für sie ist halt Jesus nicht schmückendes Beiwerk oder ein Mittel zum Zweck. Ja, das ist ja, was eigentlich Health and Wealth ist, ja Gott ein Mittel zum Zweck. Ich muss das jetzt alles richtig machen und dann wird es mir gut gehen und eventuell kann ich dann Gott auch gerne wieder zur Seite legen, weil dann habe ich es ja erreicht. Und deswegen halte ich diese Theologie für grundsätzlich falsch. Ganz im Gegenteil glaube ich, dass wir eigentlich eher eine Theologie des Leids brauchen und dass wir da von Philippinus zum Beispiel, wie von vielen anderen, unglaublich viel lernen können. Natürlich müsste man die Theodizee-Frage diskutieren an der Stelle. Ja, warum lässt das denn überhaupt los? Aber das ist vielleicht für andere und für einen anderen Podcast. Aber ich glaube, dass, oder ich sehe das überall in der Bibel, dass Leid eine Realität ist. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir in moderner Armutsbekämpfung wirklich eine fundierte Theologie des Leids brauchen. Und das kann weder sein, dass wir immer aufs Jenseits vertrösten, noch dass wir so ein Wohlstandsevangelium haben, weil damit werden wir Gottes guter Nachricht einfach absolut nicht gerecht und auch nicht der Lebensrealität von den Leuten. Gott zu entdecken im Leid, in seiner Zuwendung, in seiner Hoffnung, in dem Trost, den er schenkt, im Beistand und wie Leute
Natürlich.
ja,
Natürlich.
unter schwierigsten Umständen die Kraft des Heiligen Geistes erleben und fröhlich und auf eine ganz besondere Art und Weise gesegnet durch ihren schweren Alltag gehen. Ich glaube, da können wir ganz, ganz viel von ihnen lernen. Und deswegen ist für mich eher die Frage, wie begegne ich dem oder wie begegnen die dem? Und was lerne ich von denen? Weil ich wirklich an ihrem Leben sehen kann, ich könnte ja jetzt endlose Geschichten erzählen von Leuten, die unter den schwierigsten Umständen leben und wo die ein ganz tiefes Gottvertrauen haben, an denen nichts rütteln kann, hat man den Eindruck. Und wie sie gesegnet und auch als Segen durchs Leben gehen. Und das nichts mit Health and Wealth zu tun hat, sondern mit einem Gott, der im Alltag zu erleben ist.
Ich wollte gerade fragen, was für ein Gott du ihnen vorstellst, aber jetzt habe ich auch die Frage auf dem Herzen, was für ein Gott stellen sie dir vor? Deswegen vielleicht beide Fragen an dich.
Ja. Natürlich. Genau,
Natürlich.
was für ein Gott stelle ich Ihnen vor? Ich stelle Ihnen, das ist vielen auch bekannt, die mich kennen, den Immanuel vor, den Gott mit uns. Ein Gott, der leidet am Leid dieser Welt viel mehr als wir daran leiden, der die Welt in all
Natürlich.
seiner, also wir erfassen Gott ja nicht. Ich habe ja immer Mühe, sage ich schon allein heilig, heilig, heilig zu singen in irgendwelchen Liedern, weil ich überhaupt nicht schnalle, wie heilig Gott ist, wie schön er ist, wie gütig er ist, wie liebevoll, barmherzig, geduldig, ja, und eben trotzdem rein und vollkommen und ohne ein Fünkchen Dunkelheit und Schlechtem und Bösem und falscher Motivation, nichts davon, das kann ich ja gar nicht begreifen. Aber dass dieser Gott, den ich so wenig nur begreife, ein Gott ist, der sich uns zuwendet, obwohl wir uns von ihm abgewendet haben, das ist ein Gott, den ich Ihnen oft vorstelle und eben einer, der mit uns ist. Mitten in all dem Chaos, das diese Welt,
Natürlich.
durch die diese Welt muss. Und
Natürlich. Natürlich.
ja, genau, das ist vielleicht das Wichtigste, ein Gott mit uns. Und zwar, wer ist dieser Gott? Ja, das ist eben ein liebevoller Gott, ein Gott voller Schönheit, ein Gott, der Gutes möchte. Und wir werden eines Tages, ich lasse das Jenseits nicht weg, ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein westliches Problem, dass wir denken, dass es, sobald wir über den Himmel reden, ist es Jenseitsvertröstung, aber ich glaube, es ist einfach eine Jenseitsrealität. Und ich bin leider so realistisch zu glauben, dass wir dieses ganze Armut, die wir in dieser Welt haben, und dass Manila ja nur so ein Klecks auf der Landkarte, dass wir die
Natürlich.
nicht umwandeln werden, aber dass tatsächlich Gott in diesem Leid ist, aber dass er uns auch verheißt, dass das Beste noch kommt. Das ist jetzt nicht mein Einstieg, ja, zu sagen, im Jenseits wird alles schön, aber darüber auch reden zu können und sich darauf freuen zu können gemeinsam, ist auch was Wunderbares. Also das ist der Gott, den ich Ihnen vorstelle und der Gott, den Sie mir vorstellen, ist ein Gott der Treue. Das ist wirklich ein Gott der Treue. wenn ich höre, wie Leute versorgt werden, also wo ich denke, boah, die verhungern bald, also die haben nicht genug, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Also die können ihre Kinder nicht versorgen und dann wieder sage, hey, von den Leuten ist aber noch gar niemand verhungert. Und immer wenn sie, wir alle dachten, jetzt ist es vor die Wand gefahren, dann hat Gott doch wieder einen Weg sich aufgetan und sie haben Gott in seiner Treue erlebt. Also ich würde sagen, sie zeigen mir einen sehr treuen Gott und einen Gott, der durchträgt und der Kraft schenkt an Stellen, wo man denkt, also da kann es eigentlich, da kann man nicht mehr fröhlich sein, da kann man nicht mehr dankbar sein, da kann man nicht mehr, ja, aber sie sind es nicht, weil sie es müssen, sondern das ist so authentisch erlebter, treuer Gott, das ist faszinierend, ja, und macht sehr viel Mut.
Oh, das ist
Natürlich.
richtig schön. Danke dir. Vielleicht einfach zum Schluss die Frage, hast du was, was du gerne einfach noch zum Thema sagen würdest, was du gerne teilen würdest, eine Geschichte? Du hast mal über Messy Discipleship geschrieben. Genau. Einfach nochmal
Ja.
das Wort an dich.
Wie lange soll es denn sein? Also zwei Sachen vielleicht mal. Genau, Messy Discipleship, da bin ich immer noch ein großer Fan von. Das ist ja kein Begriff, den ich selber erfunden habe, sondern den habe ich mir ja geliehen, diesen Begriff von Eric McLaughlin aus diesem Promises in the Dark, Walking with Those in Need Without Losing Heart. Und das ist ein Buch, was ich einfach nur empfehlen kann. Das ist kein theologisch tiefgängiges Buch, aber da schreibt einer, der auch mit sehr viel Herzblut in der modernen Armutsbekämpfung als Arzt unterwegs ist und wie seine Seele so durchgeschüttelt und gebeutelt wird und wie er eben lernen musste, auch damit umzugehen, ohne eben den Mut zu verlieren. Und ich glaube, dass es richtig gut ist. Ich meine, ich habe es eigentlich jetzt schon die ganze Zeit beschrieben, was ich denke, was Messy Discipleship ist, nämlich sich auf das Leben der Leute einlassen. Nicht jetzt chaotisch werden in unserer Nachfolge mit Jesus. Das soll es natürlich nicht bedeuten, dass wir fröhlich drauf lossündigen sollen, weil Messy Discipleship heißt, nimm es nicht so mit Gottes Wort, sondern Messy Discipleship heißt, dich ruhig gemeinsam der schweren Lebenssituation stellen, sich nicht davor scheuen, sich reinzubegeben. Und das finde ich wirklich einen richtig guten Begriff, der begleitet mich viel. Und wenn es manchmal mir auch schwer ist, ich leide echt an den Geschichten. Also ich kann es nur sagen, ich sitze manches Mal zu Hause und weine, weil es mir einfach zu viel ist. So viel Leid und so viel Elend und ich ringe auch mit Gott und klage es Gott und bin auch ärgerlich manchmal und sage ihm das auch und sage, hey, ich kann es kaum aushalten, wie hältst du es aus? Was mich übrigens dann aber wieder tröstet, dass er dran leidet und dass er bereit ist, in seiner Heiligkeit an diesem Leid zu leiden und nicht mit der Faust reinzuschlagen und sagen, ihr könnt mich alle mal, ich mache es jetzt ohne euch, sondern dass er so eine Liebe zu uns hat, zu sagen, er lädt uns immer noch ein, dass das wiederum tröstet und erbaut mich dann. Aber ich glaube, dass wir es brauchen, Messy Discipleship, wenn wir wirklich Armut bekämpfen wollen. Weil die Leute brauchen nicht eine schnelle Lösung, sondern sie brauchen Menschen, die mit ihnen an die Seite kommen. Das ist vielleicht das eine. Und das andere, vielleicht eine kurze Geschichte. Die Annabelle ist eine unserer Mitarbeiterinnen im Straßenkinderprojekt. Und Annabelle haben wir kennengelernt nach dem Taifun Ondoy. Und sehr, sehr arme Familie. Ganz kaputt, also wirklich auch in diesem ganzen systemischen Armut von A bis Z, Alkoholiker, Eltern, keine Bildung, kaputte Beziehungen, Wohnverhältnisse, die wir uns nicht vorstellen können. Und durch den Taifun haben sie erst recht dann nochmal alles verloren. Und da ist sie Teil unseres Stipendienprojekts geworden. Die Annabelle hat im Laufe der Zeit Jesus kennengelernt. Hat ihre Schule abgeschlossen, hat ihr College abgeschlossen. Ist natürlich jetzt so eine Glory Story. Das ist ja nicht immer so. Wir könnten auch weniger Glorious Stories erzählen. Aber wenn Gott schenkt, dass es gelingt, ist es natürlich auch besonders schön. Und sie hat dann sogar das Staatsexamen geschafft als Lehrerin, was gar nicht so selbstverständlich ist und hatte jetzt die Möglichkeit, an der staatlichen Schule viel Geld zu verdienen. Die staatlichen Schulen suchen so händeringend nach Lehrern, dass man da nicht riesig viel Geld, aber schon ordentlich Geld verdienen kann heute. Und das wäre natürlich eigentlich schlau, ne? Also sie sollte ja jetzt viel Geld verdienen, ihre Familie da rausholen und so. Das Geld repariert ja alles. Aber Annabelle hat dann gesagt, ich möchte nicht Geld verdienen. Ich möchte, dass die nächsten Kinder auch eine Chance kriegen, so wie ich eine Chance gekriegt habe. Und es ist mir nicht darum, jetzt einfach immer vor der Klasse zu stehen und irgendwie die alle mir nachplappern zu lassen, wie das auf den Philippinen so ist mit dem Schulsystem. Der Lehrer sagt was, die Kinder plappern nach und dann ist der Unterricht gelaufen, sondern sagt, ich möchte, dass Kinder ihr Potenzial entdecken, ihre Würde erkennen. Ich möchte, dass die frei werden, wie ich frei geworden bin. Und deswegen arbeitet sie in unserem Straßenkinderprojekt und gibt weiter, was sie erfahren hat. Und sie wohnt aber immer noch in schwierigen Verhältnissen. Ihre Eltern sind immer noch Alkoholiker. Es gibt jeden Tag Streit. Also das ist kein normaler Streit. Das ist Böswilligkeit und Kaputtheit. Das sprießt aus allen Knopflöchern dieser Familie. Und sie trägt jetzt nicht dazu bei, dass sie durch Geld einfach da rauskommen, sondern sie hat sich entschieden für einen Weg mit Jesus. Auch sie lebt Messy Discipleship. Sie lebt Messy Discipleship und ist aber dadurch eine Multiplikatorin geworden, für Hoffnung und für diesen Gott, der mit ihnen ist und diesen treuen Gott. Und das macht mir unglaublich Mut, diese Annabelle, zu sehen, Gott verändert ein Leben, die ist auch fröhlich geworden. Und in diesem Leid ist sie stark geworden und Gott hat vieles, was eigentlich in dieser systemischen Armut eine Unmöglichkeit war, zur Möglichkeit gemacht. Und jetzt spüren das die Kinder, die merken das, die Annabelle liebt sie und sie lieben die Annabelle und die ist auch richtig fit im Unterrichten, eine ganz fitte Frau, und die spielt mit den Kindern, die flechtet denen die Haare, die entlaust die verbindet die Wunden, das ist eine Person geworden, zu der sie Zuflucht nehmen und wo sie was empfinden, da ist was anders. Da ist was, wo sie Sicherheit empfinden, was Annabelle selber früher ja gar nie hatte. Und das empfinde ich als moderne Armutsbekämpfung. Da ist Potenzial entfaltet worden. Also ist erstmal eine Annabelle gesehen worden, in ihrer Würde, in ihrem ganzen Sein. Das Potenzial konnte entfaltet werden. Sie ist gewachsen in ihrer ganzen Persönlichkeit. Sie hat ihre Würde wahrgenommen. Hat ihre Bildung in Anspruch nehmen können und gibt es jetzt weiter. Das ist für mich so ein Paket. Und das läuft, wie gesagt, nicht immer so. Glory Stories sind immer schön. Und dann gibt es auch die Unglorious Stories oder Not So Glorious Stories. Aber oft sage ich, Jesus hatte auch nur 12 Jünger. Ne? Und wenn wir solche Leute, wenn wir so Armut bekämpfen können, dass so ein ganzes System geknackt wird, dann ist da ein unheimliches Potenzial drin und ganz viel Freude auch.
Absolut. Oh, ich danke dir, Wiebke. Danke für dein ganzes Teilen, für deine Gedanken. Richtig, richtig wertvoll.
Sehr gerne, sehr unvollständig und ich glaube, so viele Leute machen so unterschiedliche Erfahrungen, aber es ist schon schön. Es ist wirklich auch ein Geschenk und vielleicht darf ich das noch teilen. Ich liebe Jesaja 58, dieses Kapitel, wo Jesus von, nicht Jesus, wo Gott davon spricht, was ein wahres Fasten ist, nämlich sich den Armen zuzuwenden und Unrecht zu bekämpfen. Und ich glaube, das ist auch Messy Discipleship. Es geht nicht darum, irgendwelche Gesetze zu befolgen und Gott zu befriedigen, sondern sein Herz mit hinzutragen. Und das kommt in diesem Kapitel so gut zum Ausdruck. Und über Jesus heißt es dann auch schon in Jesaja, seine Seele hat sich abgemüht. Ich glaube, es geht nicht ohne auch uns reinzustellen und uns auch abzumühen. Aber Jesus trägt uns auch. Er ist eben genau dieser treue Gott und der Gott mit uns. Und deswegen, ich bin so dankbar, dass ich da drin sein darf, weil ich so viel gelernt habe. Und mein Herz fröhlich geworden ist, auch weil die philippinischen Christen mir gezeigt haben, was es heißt, fröhlich auch in schwierigen Situationen mit Jesus unterwegs zu sein. Bin echt beschenkt.
Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes Mission sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder schreiben Sie uns eine Bewertung. Damit helfen Sie, dass noch mehr in Gottes weltweites Wirken mit hineingenommen werden. Übrigens, dieser Podcast ist werbefrei und kostenlos und das bleibt auch. Die Arbeiten der Allianzmission werden ermöglicht durch Spenden. Unterstützen auch Sie uns gerne mit Ihrer Spende unter allianzmission.de/spenden.